Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. Heute bringen wir den dritten Teil unserer Sendereihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie. Der in Berlin geborene jüdische Geiger Walter Lewin, der in diesem Jahre 2009 85 Jahre alt wird, emigrierte 1938 mit seiner Familie nach Palästina. Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg ging er nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Hier gründete Walter Lewin 1947 das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. Das LaSalle-Quartett unternahm Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Œuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolf und Zemlinsky sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. In der heutigen Folge erzählt uns Walter Lewin von der Zeit zwischen 1933 und 1938, also von einer Zeit, als er zwischen 8 und 14 Jahren alt war. Wie Sie hören werden, ein überaus wachsamer und von seinen Eltern sehr früh auf eigene Beine gestellter Junge. Walter Lewin lebte mit seinen jüdischen Eltern in Berlin. Der Vater betrieb auch nach 1933 weiterhin eine Kleiderfabrik im Osten der Stadt. Die Familie selbst lebte in einer gutbürgerlichen Villa in Dahlem. Die heutige Folge unserer Sendereihe trägt den Titel »Die Bar Mitzwa, das Calvé-Quartett und Olympia 1936«. Mit Walter Lewin sprechen Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig.
Herr Lewin, wir haben am Schluss der letzten Sendung über Ihre Einsegnung gesprochen, die sogenannte Bar Mitzwa, und zwar im Zusammenhang damit, dass Sie als Geschenk eine Ausgabe der gesamten Streichquartettliteratur bekommen haben, was ja dann später einige Konsequenzen nach sich gezogen hat, wie wir heute wissen. Aber ich möchte auf diese Bar Mitzwa selbst zu sprechen kommen. Sie sind ja 1924 geboren, das heißt, die muss ja dann schon in den späteren 1930er Jahren stattgefunden haben. Wo war das und unter welchen Umständen?
Die Bar Mitzwa selbst fand im Friedenstempel statt, der ja November 1938 abgebrannt worden ist, wie so viele Synagogen in Berlin.
Wo stand der?
In der Mark-Albrecht-Straße. 11 bis 12, genau gesagt. Da gibt es jetzt nur noch eine Gedenktafel, denn da sind Mietwohnungen oder Geschäftshäuser gebaut worden an dem Platz.
In welchem Stadtteil ist das
für die Hörer, die nicht... Soviel ich weiß, ist das Wilmersdorf.
Ja.
Der Rabbiner, der eigentlich hätte verantwortlich sein sollen für meine Bar Mitzwa, war Joachim Prinz, der von uns jungen Leuten heiß geliebte, kämpferische Rabbiner, der politisch ungeheuer gewagt Thesen vorgetragen hat, den Berliner Juden dringend geraten hat, sie sollen doch auswandern, und ihnen erzählt hat, was auf sie zukäme, in sehr kluger Voraussicht, was dann tatsächlich geschehen ist. Das Resultat war, dass der ungeheuer beliebte Joachim Prinz 37 von den Nazis des Landes verwiesen wurde. Er wanderte dann nach Amerika aus und hatte eine segensvolle Tätigkeit weitergetrieben. Und es war leider, in dem Moment musste meine Bar Mitzwa verschoben werden. Eigentlich hätte sie irgendwann am Ende von 37 stattfinden sollen. Mit 13 wird man eingesegnet. Sie wurde dann auf Februar 38 verschoben, und der Rabbiner war Dr. Warschauer, der älter war und der merkwürdigerweise meine Eltern schon getraut hatte in Berlin. Viele, viele Jahre davor. Also eine Familientradition war da im Spiel. Und das war ein wunderbarer Rabbiner, ein alter und kluger Mann, der uns da auch vorbereitet hat. Und in dieser Vorbereitung haben wir gesprochen über die verschiedenen Religionen. Das war ungewöhnlich damals. Er hat uns genau erzählt, wie das dazu gekommen ist, dass es überhaupt eine christliche Religion gab und was es mit den Mohammedanern auf sich hat und wie das sich unterscheidet oder wie die Zusammenhänge sind zum Judentum. Das war ganz neu für mich. Und auch diese Liberalität war neu für mich. Das war übrigens typisch für die Rabbiner am Friedenstempel. Das war eine sehr liberale Synagoge. Und meine Einsegnung im Februar war eine wunderschöne, festliche Angelegenheit, in der ich selber aus der Tora, aus dem Alten Testament vorgelesen habe. Das ist so üblich. Und auf Hebräisch natürlich, das hatte ich ja inzwischen auf der Herzlschule gelernt. Der Joachim Prinz ist mir unvergessen als einer der kämpferischen jungen Menschen, die zu dieser Zeit gewagt haben, gegen das Regime anzutreten.
Wo hat er das gemacht? Ich meine, man macht sich da wirklich eigentlich keine Vorstellung als Nachgeborener, wie hier ja doch noch zwei vollkommen konträre Welten nebeneinander lange Zeit weiterliefen. Also auf der einen Seite eben das offizielle nationalsozialistische Tagesgeschäft und auf der anderen Seite das jüdische Leben war ja nicht von einem Tag auf den anderen verschwunden, sondern es ging ja weiter. Und wo hat jemand wie Joachim Prinz sich geäußert oder welche Plattform hatte
er? In seinen Predigten erstmal zu allen am jedem Wochenende. Und da strömten die Leute hin und dann natürlich zu den Hohen Feiertagen. Aber er hat auch unterrichtet an jüdischen Schulen, nicht an unserer Schule. Sein Nachfolger Dr. Nussbaum hat dann bei mir an der Schule unterrichtet. Auch bei jüdischen Jugendorganisationen, es gab ihrer viele in den Synagogen, hat er mit Jugendlichen gearbeitet und sie ihnen nahegelegt, sie sollen sich vorbereiten auf eine Immigration. Meine Schwester Eva hat sich daraufhin für die Landwirtschaft in einem Kibbutz entschieden und hat sich noch in Deutschland auf vorbereitenden sogenannten Hachschara-Kursen auf Landwirtschaft vorbereitet. Das war durchaus der Einfluss von Joachim Prinz. Er hat die jungen Leute begeistert für den Zionismus. Das war nie, absolut nicht unbestritten im damaligen jüdischen
Sinn. Sind Sie auch begeistert worden von Prinz? Für den Zionismus heißt also für einen Neuaufbau eines eigenen jüdischen Staates in Palästina?
Ich war noch ein bisschen zu jung dafür. Das fing an 1933, er kam 1933 an den Friedenstempel als ganz junger Rabbiner. Da war ich eben doch noch ein bisschen zu jung, um solche Sachen mitzumachen. Meine Begeisterung für die Palästina kam dann durch die Theodor-Herzl-Schule, die ja eine zionistische Schule war. Und sein Nachfolger Dr. Nussbaum hat dann bei uns in der Schule unterrichtet, war übrigens auch ein großer Musikliebhaber, den ich einmal in der AIDA, in der Staatsoper, getroffen habe. Noch ganz spät, 38.
Nun haben wir ja schon in früheren Sendungen gehört, dass genau dieser Punkt, nämlich Ausreisen oder nicht, ein Streitpunkt innerhalb der Familie war. Sie selbst waren sehr jung. Haben sich in den Streit eingemischt? Oder?
Nein, das war, da war ich wirklich noch zu jung für und hätte das nie gewagt, meine Eltern da in irgendeiner Weise, ich hätte gefragt vielleicht, aber sonst nicht. Was ich hier erwähnen möchte, ist, dass mich zu dieser Zeit besonders beeindruckt hat, es gab Leute, die in der Religion tätig waren, die aber sehr weltlich, sozial, politisch engagiert waren. Das gab es nicht nur in der jüdischen Gemeinde, das gab es bei uns in der Nähe, auch in der protestantischen Kirche. Da war der Pastor Niemöller zum Beispiel, der in der bekennenden Kirche, einen Teil der protestantischen Kirche, sehr kämpferische Anti-Nazi-Predigten hielt und immer wieder festgenommen wurde von den Gestapo-Beamten, die regelmäßig zu seinen Gottesdiensten kamen und im Konzentrationslager landete und sich nicht beirren ließ, das weiterzuführen. Wir kannten ihn durch unsere gemeinsamen Freunde Freudenbergs. Meine Mutter hatte die Frau Freudenberg schon als junges Mädchen kennengelernt. Die wohnten bei uns um die Ecke in Dahlem. Und Herr Freudenberg war, der Vater Freudenberg, Adolf Freudenberg, war Legationsrat, Diplomat, ausgebildeter in der deutschen Botschaft in Rom gewesen und dann in Berlin bei Herrn von Neurath, der Minister fürs Äußere. Und als die Nazis kamen, bedeutete ihm Herr von Neurath, dass er sich doch von seiner jüdischen Frau trennen sollte, denn das würde ja seine weitere Karriere sonst außerordentlich gefährden. Das ließ sich Adolf Freudenberg nur einmal sagen, packte seine Sachen und ging nach Hause und sagte seiner Frau, ich bin seit heute arbeitslos, ich bin gerade zurückgetreten aus dem und dem Grunde. Und jetzt fragte sich, was er tun sollte. Sein Freund, einer seiner großen Freunde, war Martin Niemöller. Und er sagte, sag mal, du bist doch immer an Religion so interessiert gewesen. Warum studierst du jetzt nicht Theologie, du hast doch jetzt Zeit. Als Erstes solltest du mal Hebräisch lernen. Denn die Latein und Griechisch und so weiter, was man da sonst noch braucht, das kannst du ja schon sowieso. Und Adolf Freudenberg fing an, Hebräisch zu lernen und borgte sich von uns eine hebräische Grammatik und ein Wörterbuch, ein deutsch-hebräisches Wörterbuch. Und wir waren etwas überrascht, was denn da geschah, und sagte, ja, ich werde jetzt Theologie studieren, und tat das. Und damit befestigte sich die Freundschaft mit Niemöller sehr. Der wusste von uns, die wir auch seine Nachbarn praktisch waren. Der Niemöllers Kirche war ja die Dahlendorfer Kirche, die war nur ein paar Häuser weiter als unser Haus in der Sizilienallee, jetzige Pacelli-Allee in Berlin. Und als er einmal wieder im Gefängnis oder im KZ saß, wollte er das neueste damals erscheinende Romanwerk lesen. Das war auf Englisch. Gone with the Wind, vom Winde verweht. Er wollte es aber auf Englisch lesen. Und Freudenbergs wussten, dass meine Mutter alle solche Bücher im Original auf Englisch hatte. Ach. Und Niemöller bat, ob wir ihm das borgen würden. Unser Gone with the Wind ging also zu Niemöller ins Konzentrationslager. Jahrzehnte später, nach dem Krieg, als wir den Sohn Niemöller in Amerika kennengelernt haben und uns mit ihm eng befreundet haben, waren wir bei den jungen Niemöllers in München, und ihr Vater Martin kam zu Besuch, und der Sohn stellte uns vor und sagte, weil Levin, der wohnte ja bei uns ganz in der Nähe, auf der Zettilienallee, und das waren die Levins, Freunde von Freudenberg, sagte, ach, sagen Sie mal, damals hat Ihre Mutter mir doch das Buch geborgt, das habe ich Ihnen ja nie zurückgegeben. Das schulde ich Ihnen noch. Ich muss es Ihnen zurückerstatten. Ich hab's nämlich noch. Das fand ich rührend. Ein solches Gedächtnis, dem Mann wäre ja nur inzwischen das eine oder andere passiert. Aber das war ein unglaublich mutiger Mann, auch in seiner Art, den Nazis zu widerstehen. Und in seiner Art war das der Joachim Prinz der evangelischen Kirche in Berlin.
Das Vorbild von Joachim Prinz hat aber eigentlich nicht durchgeschlagen. Also es ist dann keine Massenbewegung draus geworden, dass wirklich die Leute aufgestanden sind gegen diesen Terror, gegen das, was sich da schon abzeichnete, sondern...
Das war unmöglich. Man konnte, also wenn man zur jüdischen Gemeinde gehörte, da war da überhaupt keine Möglichkeit. Das Einzige, was man tun konnte, ist, seiner Aufforderung, seiner dringenden Aufforderung zu folgen, auszuwandern. Und das taten Hunderttausende. Prinz hat einen Großteil der Berliner und deutschen Bevölkerung gerettet vor dem Untergang. Einige konnten nicht auswandern aus ökonomischen Gründen und andere wollten es nicht und sind dadurch in den Untergang gegangen. Aber Prinz hat sehr dazu beigetragen, dass sehr vielen Leuten das Leben gerettet wurde. Und er hat dann später auch ökonomisch Ungeheures geleistet in Amerika, um den Leuten nach der Beendigung des Zweiten Krieges zu verhelfen, den Überlebenden aus den Konzentrationslagern wieder Fuß zu fassen, sowohl in Deutschland als auch im Ausland, in Amerika, ihnen zu verhelfen, emigrieren zu können und Gelder zur Verfügung zu stellen. Er war ein phänomenal erfolgreicher sozialer Vorarbeiter und hat sehr lange gelebt. Ich glaube, er hat bis 1988 gelebt. Ist also sehr alt geworden.
So wie Niemöller übrigens auch, nicht? Der ja auch über sehr, 90 ja. Jahre alt geworden ist.
Ja, es gibt einige Berufsstände, die scheinen verhältnismäßig gesund zu sein. Dirigenten zum Beispiel werden ja auch sagenhaft alt. Dass die Bewegung scheint da zu helfen.
Einmal nochmal zurück zum Bar Mitzwa von Walter Levin, der dann später der Primarius des La Salle Quartetts werden sollte. Seine Mutter, das haben Sie uns in anderen früheren Sendungen schon erzählt, Ihre Mutter war eine Organistin und auch mit der jüdischen Liturgie natürlich bestens vertraut. Hat sie auch bei der Bar Mitzwa gespielt?
Nein, so wenn ich mich erinnere, hat meine Mutter da nicht gespielt. Sie hat dann, also das war ja schon 38, Frühjahr 38, ich glaube, mein Vater hat da ein Machtwort eingelegt. Er wollte sie nicht mehr aussetzen den möglichen Pogromen, die da bevorstanden und die ja dann am 11. November 1938 in fürchterlicher Weise verwirklicht wurden. Ich glaube nicht, dass sie bei meiner Bar Mitzvah gespielt haben. Ganz genau könnte ich das nicht sagen. Es war ja immer interessant, denn die Liturgie, die da gespielt wurde, war gewöhnlich von einem Komponisten namens Lewandowski. Mein Großvater, der Vater meiner Mutter, Zivi, hatte ja die ganze Liturgie, jüdische Liturgie, auch komponiert. Die wurde aber nur in Elberfeld gespielt, nicht in der Hauptstadt des Deutschen Reiches.
Aber es gab nach wie vor natürlich Hausmusik, auch in diesen schwierigen Zeiten, immer Quartette, immer Klavier, immer...
Ohne das ging es bei uns überhaupt nicht. Ja. Es wurde nach wie vor regelmäßig Kammermusik gemacht. Einige der Leute waren inzwischen ausgewandert, andere nahmen ihren Platz ein. Und es wurde weiter Klavierquartett und auch Streichquartett gespielt. Und jetzt war ich schon alt genug, um ab und zu mal mitspielen zu können. Und auch nahm mich meine Mutter ja jetzt schon in Konzerte mit. Und auch habe ich auf diese Art und Weise zum ersten Mal eigentlich ein Berufsquartett spielen hören. Es war eine Serie von Konzerten, die in der Singakademie stattfanden.
Also nicht im jüdischen Kulturbund, über den wir gesprochen
haben,
sondern
nein,
richtig war, in der offiziellen...
Ja, das war kein jüdisches Ensemble, es war ein französisches Quartett, das Calvé-Quartett aus Paris, das da einen Beethoven-Zyklus gab. Und dann nahm ich meine Mutter zu einem dieser Konzerte mit, zu meinem großen Vergnügen, denn da hörte ich in einem sehr schönen Konzertsaal zum ersten Mal ein wirklich ausgewogenes und sehr kultiviert spielendes Streichquartett von Instrumentalisten ersten Ranges. Und zwar, weil das Programm war, Beethoven, der Opus 127, das S-Dur, später S-Dur-Quartett, und das zweite, der Rasumowski-Quartett, der Opus 59, Nummer 2 in E-Moll. Diese beiden Stücke standen auf dem Programm.
Und aus Ihrem Archiv, mit Unterstützung einiger Suchaktionen, die wir dann gestartet haben, haben wir aus dieser Zeit eine Aufnahme des Calvé-Quartetts mit Opus 59 Nummer 2, dem zweiten Rasumowski. Und da spielen wir den dritten Satz.
Thank you.
Das war ja jetzt eine Aufnahme vom Calvé-Quartett, dem französischen Quartett, das in Berlin 1937, war das, glaube ich, einen Beethoven-Zyklus gab, bei dem ich zum ersten Mal ein Berufsquartett gehört habe. Und es hat mich damals wirklich sehr beeindruckt. Wenn ich das heute höre, bin ich etwas erstaunt über die sehr gemütliche Art, mit der da zwar sehr kultiviert gespielt wird, aber eben, was Beethoven anbelangt, habe ich inzwischen gelernt, dass das Stück ganz, ganz anders geht. Und zwar ganz besonders eben, was den Charakter des Stückes, besonders sein Tempo anbelangt.
Aber jetzt hören wir nämlich eine Aufnahme vom Lassalle-Quartett und man muss vielleicht hinzufügen, 59.2, also das zweite Rasumowski-Quartett, ist ein ganz besonderes, das sehr oft gespielt worden ist vom Lassalle-Quartett.
Ja, eben, es ist ganz merkwürdig. Dadurch, dass das Programm 59.2 und 127 der erste Eindruck eines Berufsquartetts für mich war, habe ich immer wieder darauf gedrungen, als ich ein eigenes Quartett später hatte, auch noch ganz frühzeitig diese beiden Stücke aufs Programm zu setzen.
Das war also Beethovens Quartett, ein Ausschnitt daraus von Opus 59, 2 mit dem Lasalle-Quartett. Wenn ich das genau sehe, 1936 war Calvé, 61 Lasalle. Diese Einspielungen sind also 25 Jahre nur vergangen, aber trotzdem erscheinen da Welten dazwischen zu liegen. Wollte das Lasalle-Quartett irgendwie dem Werk zu sich selbst verhelfen?
Ja, das war eigentlich immer unsere Absicht und hier ist es ganz besonders die Realisation, dass Beethoven ja für seine Quartette und für die Symphonien Metronombezeichnungen, Tempobezeichnungen genauer vorgeschrieben hat. Und die sind nun in diesem Stück ganz extrem anders als die Tempi, die das Calvé-Quartett gewählt hat. Die haben sich anscheinend mit diesen Metronombezeichnungen überhaupt nicht auseinandergesetzt. Das war damals auch noch durchaus unüblich. Wenige Dirigenten und wenige Ensembles haben sich um die beethovenschen Tempi gekümmert. Wir haben uns darum sehr gekümmert. Durch die Anregung von Schönberg hatte das mit ihm eng verbundene Kolisch-Quartett zuerst diese Metronomenbezeichnung wirklich genau realisiert. Und wir waren da sehr beeinflusst durch den ehemaligen Bratsche des Kolisch-Quartetts, Lehner, der das Juilliard-Quartett unterrichtet hatte, und die haben uns wiederum unterrichtet. Und so sind wir auch drauf gekommen, mal die beethovenschen Bezeichnungen ernst zu nehmen. Und wenn man das tat, dann waren es die Tempi, wie Sie sie eben gehört haben. Und das ist ja ein rasanter Unterschied, wodurch sich der Charakter eines Stückes grundlegend verändert.
Wir reden ja über 59.2 deswegen, weil Sie das als junger Mensch gehört haben, das so einprägsam war. Aber vielleicht können wir bei der Gelegenheit über Quartettkultur kurz mal in Parenthese sprechen. Also das Calvé-Quartett hat ja wahrscheinlich das auch wieder gehört von früheren Quartetten. Die Interpretationen werden ja sozusagen auch so ein bisschen oral oder auditiv weitergegeben. Man hört, wie andere Quartette es spielen. Da fangen wir doch mal an. Also wie war das zu Beethovens Zeiten selbst? Das wahrscheinlich Schupanski-Quartett hat das gespielt. Oder Razumowski selbst ja auch.
Ja, ich nehme an, Beethoven war mit den Aufführungen, das kann man nur etwas nachvollziehen durch die Konversationshefte, mit denen man mit Beethoven damals Kontakt haben konnte. Er war ja taub, man musste alles, was man ihn fragen wollte, aufschreiben. Es gibt eine ganze Reihe von Aufzeichnungen, wo es raus ist, hervorgeht, dass Beethoven mit den Interpretationen durchaus unzufrieden war. Und sehr oft handelt es sich ums Tempo. Er fragte jedes Mal, wenn man ihm über eine Aufführung eines seiner Stücke berichtete, als erstes, wie waren die Tempi? Das schien ihm das entscheidend Wichtige. Und er reagierte auf den Bericht, dass die 9. Symphonie in Berlin zu einem großen Erfolg gekommen war bei einer Aufführung, damit dass er sagte, das ist das Resultat, dass der Dirigent sich dort an meine Tempi gehalten hat. Es war ihm durchaus bewusst, dass wenn man das nicht tat, sich seine Stücke radikal veränderten. Diese Aufführungspraxis, dieses Negieren von wichtigen Indizien dessen, was Beethoven wollte, hat sich durch das ganze 19. Jahrhundert leider erhalten. Sowohl bei Dirigenten, die eigenmächtig ihr Dafürhalten wichtiger fanden als das von Beethoven notierte. Und das war meistens im 19. Jahrhundert ein ungeheures Verlangsamen der Tempi. Da gibt es den berühmten Ausspruch von Wagner, der sich ja sehr um Beethoven-Interpretation gekümmert hat. Da gibt es den Ausspruch, dass in einem gewissen zarten Sinne könne ein beethovensches Adagio gar nicht langsam genug gespielt werden. Das hat verheerende Folgen gehabt, dieser Ausspruch. Es wurden jetzt nicht nur die Beethovener Adagios verlangsamt, sondern alle anderen Tempi auch. Und das hat sich bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts fortgesetzt, sodass es eine ganze Generation noch von Leuten im 20. Jahrhundert gab, die nur diese langsamen, verschleppten, verromantisierten Beethoven-Interpretationen kann. Wahrscheinlich auch das Calvé-Quartett. Es ist ja gar nicht so schlimm, was sie machen. Es ist nur völlig falsch im Tempo. Und dadurch ist der Charakter eben weg. Das durchzieht jetzt, wenn man diese Aufnahme sich anhört, die es offensichtlich immer noch auf CD jetzt schon wieder gibt, durch alle vier Sätze. Alle vier Sätze sind durchgehend grundfalsch im Tempo. Und das ist natürlich katastrophal. Es gab auch jüngere Quartette, namhafte Quartette, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Platten gemacht haben, wo auch die beethovenischen Tempi völlig verzerrt werden. Und es gibt es leider immer noch. Es gibt einige Ensembles, die sich besonders was darauf zugute tun, authentische, in Anführungsstrichen, Reproduktionen zu etablieren, als ob es so etwas geben könnte, authentisch, das heißt so gut wie, wir wissen ganz genau, wie es gewesen ist, kann keiner wissen. Aber eins kann man wissen, die Beethovenschen Tempi, die sind notiert. Und wenn man sich solche Aufnahmen von einem namhaften Ensemble anhört, die absolut falsch das spielen, dann fragt man sich, was bedeutet diesen Leuten eigentlich das Authentische, wenn sie sich noch nicht mal um den notengeschriebenen Text kümmern. Das sowas ist mir unverständlich und es wird es ewig bleiben. Und da bin ich manchmal ein bisschen alleine in meiner Opposition zu solcher reaktionären Aufführungspraxis, die sich eigentlich nur auf das schlechte 19. Jahrhundert bezieht.
Schönberg hat ja, obwohl er einen Rudolf Kolisch gehabt hat und ein Kolisch-Quartett, hat er ja einmal gesagt, als man ihn fragte, wann er seine Stücke wirklich richtig gehört hätte, hat er gesagt, als ich sie schrieb, nämlich in seinem Kopf. Und insofern dieses Abgeschirmtsein durch die Taubheit Beethovens, nicht? Also er hat die Sachen wirklich richtig gehört, aber es wurde einfach nicht mehr vermittelt. Und dann brauchte das Werk wirklich lange, bis es zu sich kam, nicht? Bis es wirklich geboren wurde. Man muss es einfach so sehen.
Einige der Stücke von Beethoven waren so avanciert, dass man sie überhaupt nicht gespielt hat. Das ist natürlich immer eine Lösung des Problems.
Auch im Quartett?
Ja, die große Fuge, Opus 133, war ja ursprünglich der letzte Satz eines seiner letzten Quartette, Opus 130, und wurde dann auf Wunsch des Verlegers von Beethoven abgetrennt von diesem Stück. Eine Amputation, beinahe unverständlich, wenn man weiß, in welcher Weise von Anfang an diese große Fuge das Ziel dieser Komposition war. Der letzte Satz war das Ziel der vorangehenden Sätze. Er hat es dann abgetrennt und einen Ersatzfinale für Opus 130 geschrieben und die große Fuge, dieser abgetrennte Satz, wurde separat publiziert. Das war so avancierte Musik, dass es das Publikum damals überhaupt nicht verstehen konnte. Und noch heute gilt es als das schwierigste Werk, das Beethoven je konzipiert hat. Stravinsky hat es das modernste Werk genannt, das überhaupt je geschrieben worden ist, indem es nämlich seiner Zeit so weit voraus war, dass die Spannung, die dadurch entsteht, von der Gegenwart bis zu dieser voraus sehenden Form. Die Spannung geht nie verloren aus einem Stück. Es bleibt immer, jederzeit so weit voraus, dass es eben wie ein modernes Werk klingt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man, wenn wir Schönberg, wir haben oft das erste Schönberg-Quartett, was ja noch sehr romantisch ist, mit der großen Fuge zusammen in einem Programm gehabt. Vorher haben wir Purcell-Fantasien gespielt und dann die große Fuge, dann kam Pause und dann das erste Schönberg-Quartett. Und es wurde mal bei einem Konzert fälschlicherweise, wir wurden die beiden Schönberg und große Fuge umgedreht. Und es stand, dass wir also als zweites Stück das Schönberg spielen würden und als letztes Stück die große Fuge. Und die Leute kamen hinterher und sagten, wissen Sie, also, und es war eigentlich genau umgekehrt. Er sagte, also wissen Sie, dieses Schönberg-Quartett, das ist ja grauenvoll. Aber dieser Beethoven da am Schluss, der ist ja wundervoll. Das war leider das Schönberg-Quartett. Ja, das so ist, das geht das eigentlich heute noch. Ja. Der Beethoven, große Fuge, klingt den Leuten mehr nach Schönberg als Schönberg selbst.
Kommen wir vielleicht noch einmal auf das Konzert des Calvé-Quartetts zurück. Das war 1936, ist ja auch irgendwie interessant. Ein französisches Ensemble in der deutschen Reichshauptstadt mit einem Beethoven-Zyklus. Wie kommt das? Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich meine, Beethoven war ja Nationalkomponist. Es gab so einige Komponisten, die die Nazis adoptiert haben. Bruckner war an allererster Stelle ein Lieblingskomponist von Hitler. Ja,
der Beethoven ist mir schon klar, aber sozusagen aber ein französisches Ensemble, das man
jetzt hier verpflichten muss. Ja, das französische Ensemble, es blieb Deutschland eigentlich nicht viel übrig, denn die großen Ensembles spielten in Deutschland nicht mehr. Das größte deutsche Quartett, das Busch-Quartett, war inzwischen ausgewandert. Das waren keine Juden. Aber sie haben sich von Anfang an distanziert, und zwar radikal distanziert, die Busch-Familie von den Nazis. Auch der Dirigent Fritz Busch, etwas später als sein Bruder Adolf, der erste Geiger des Busch-Quartetts. Der Dirigent Fritz Busch war in Dresden und ich glaube, er ist 37 aus Dresden auch weggegrault worden von den Nazis. Und Hermann Busch war der Cellist schon im Busch-Quartett zu dieser Zeit, der dritte Bruder. Die großen Ensembles waren für Deutschland nicht mehr existent. Das Pro-Arte-Quartett Belgien war nach Amerika ausgewandert. Es gab praktisch keine großen Quartette mehr, die in Deutschland hätten spielen können.
Betraf das vor allem Streicher oder vor allem Quartette oder betraf das insgesamt das gesamte
Musikteam? Ja, ist natürlich besonders Streicher, denn die Streicher waren von jeher, die Geiger besonders, waren die jüdisch aus östlichen Geiger, aus der Schule von Auer, Heifetz, Ellmann, Zimbalist und so weiter. Das waren alles Juden. Und die spielten, durften gar nicht mehr in Deutschland spielen. Die Cellisten, Emanuel Feuermann war vielleicht der allerbegabteste jüngere Cellist. Casals wollte nicht in Deutschland spielen. Er wollte auch nicht im Franco-Spanien dann später spielen. Ja, mit ganz überzeugter politischer Opposition. Aber der junge Feuermann, der an der Berliner Hochschule unterrichtete, wurde genauso rausgeschmissen aus der Hochschule wie Flesch. Die mussten alle 34 das Weite suchen. Feuermann ist auch nach Amerika gegangen, ist dann dort sehr jung, leider an einer Blinddarmoperation gestorben. Nicht ohne vorher noch einige ganz hervorragende Aufnahmen zu machen, die man nur jedem Musikliebhaber empfehlen kann, zusammen mit Heifetz und dem Bratscher Primrose. Das Mozart-Divertimento, das große Streichtrio zum Beispiel, und mit Rubinstein und Heifetz Trioaufnahmen. Auch mit Heifetz zusammen das Brahms Doppelkonzert mit dem Philadelphia Orchester. Eine phänomenale Aufnahme unter Eugene Ormandy.
Sie haben schon in einer der letzten Sendungen erwähnt, Yehudi Menuhin als eines ihrer großen Geigenidole. War Jascha Heifetz auch ein solches?
Er wurde es, nachdem ich also meiner Klavierlehrerin Marie Zweig berichtet hatte von meiner großen Begeisterung von dem jungen Menuhin und dass ich mir die Platten gekauft hätte, sagte sie, sag mal, hast du schon mal Jascha Heifetz gehört? Und ich muss ehrlich gestehen, zu dem Zeitpunkt, das war so 33 ungefähr, hatte ich den Namen überhaupt noch nie gehört.
Sie hatten ja immer Ihre Eindrücke aus diesem Elektrola-Plattengeschäft. Das natürlich. Haben Sie in den letzten Sendungen. Und die hatten Ihnen Heifetz noch nie untergeschoben?
Die hatten mir Heifetz noch nie vorgespielt. Okay. Ja, merkwürdigerweise. Und dann ging ich sofort hin und sagte, was ist denn mit Heifetz? Und ja, wir haben das 5. Mozart-Konzert in einer Aufnahme mit dem London Symphony Orchestra und der Sergeant, Sir Malcolm Sergeant. Und ich habe mir das sofort vorspielen lassen und war absolut hingerissen.
Wann war das?
Das war so 34, 35 spätestens.
Thank you.
Das war eine Aufnahme von Jascha Heifetz, dem legendären Geiger, in den 30er Jahren gemacht mit dem A-Dur-Violinkonzert-Finale von Mozart. Leider habe ich Heifetz zu dieser Zeit nicht hören können, denn in Nazi-Deutschland, in dem ich ja noch bis zum Ende der 30er war, spielte er nicht mehr, durfte er ja auch nicht mehr spielen. Keine jüdischen Künstler durften erscheinen, nur im jüdischen Kulturbund. Und da ist Heifetz nie gewesen. Aber auch die Platten wurden verboten. Alle Platten, Schallplatten, die mit jüdischen Künstlern gespielt waren, wurden ab etwa 637 aus dem Verkauf gezogen.
Aber diese haben Sie noch aus dem Elektroladen?
Ja, das war noch bevor dieser Verbot in Kraft trat. Da habe ich noch die auf 78er RPM Platten bekommen. Und es war für mich eine absolute Erleuchtung. So ein Geigenspiel in dieser Art hatte ich noch nicht gehört. Ich hatte Menuhin gehört und das war wieder in einer anderen Weise lyrisch, tonlich, klanglich. Unglaublich, auch von einem so jungen Geiger. Aber Heifetz hatte nochmal eine Komponente des Rhythmischen, des Elans, des Springenden, eine Klarheit in der Tongebung und dabei jeder Ton schön klingt, auch die kürzesten. Und eben im Tempo unnachgiebig, er machte keine unnötigen Ritardandi und spielte die klassische Musik in wirklich klassisch reinster Weise. Und es war für mich genauso richtungsweisend wie mein Erlebnis mit Toscanini und vorher mit Menuhin.
Vielleicht eine ganz kurze Vorausschau. Haben Sie Heifetz später persönlich kennengelernt?
Persönlich nur ganz wenig. Ich habe ihn sehr viel spielen gehört und habe sehr interessante Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel gingen wir als Studenten von unserem Lehrer Galamian oben im Upstate New York, fuhren wir nach New York runter, wo Heifetz mit dem New Yorker Philharmonischen Orchester ein Konzert spielte im Lewisham Stadium, beim Freilichtkonzert. Und mein Kollege Belnick hatte mit Heifetz Aufnahmen gemacht in Hollywood, Mendelssohn Oktett und andere, also das Brahms Sextett, wenn ich mich recht entsinne, und kannte ihn. Und wir gingen, also wollten ins Künstlerzimmer gehen vor dem Brahms-Konzert, was er da spielte, und kamen ans Künstlerzimmer und guckten rein durch das Fenster, konnte man rein, und Heifetz übte. Er übte wie ein Student Tonleitern, erst Einzeltöne, dann in Terzen, dann Arpeggien, quasi das Flash-Skalensystem, der größte Techniker seiner Zeiten, übte wie ein junger Schüler vor einem Brahms-Konzert grundlegende technische Übungen. Das war ungeheuer eindrucksvoll. Denn man hatte eigentlich das Gefühl, die großen Solisten, die üben überhaupt nicht mehr. Ja. Stimmte überhaupt nicht. Heifetz hat immer geübt, jeden Tag. Und zwar gründlichst mit allgemeiner Technik angefangen und dann die Stücke langsam, Intonation, so wie man üben soll. Da konnte man sich ein Beispiel dran nehmen. Wir sind dann nicht ins Künstlerzimmer gegangen. Wir hätten nicht gewagt, ihn da zu stören.
Gehen wir vielleicht ein bisschen weg von der Kunst oder von der reinen Kunst. Üben hat mit Training zu tun und in die Zeit, über die wir jetzt sprechen, fallen ja die Olympischen Spiele 1936 in Berlin und Walter Lewin ist zu dieser Zeit auch noch in Berlin und mittlerweile 12 Jahre alt, schon sehr beweglich, geht schon überall selbst hin, exploriert die Stadt, exploriert er auch die Sportstätten dieser Stadt?
Ja, wir waren, die Familie Lewin war sehr sportlich interessiert. Neben der Musik gab es bei uns ein großes Sportinteresse, denn die beiden Lewin-Brüder waren begeisterte Fußballspieler. Mhm. Und ich erinnere mich an ein frühes Fußballspiel mit Hertha BSC und da war ein Mittelstürmer, der hieß Hanne Sobeck, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, noch heute ein Name.
Das war für mich, da ging ich mit meinem Onkel Erich hin und war begeisterter Fußballanhänger. Und auch hatte mein Vater es darauf gedrungen, dass wir uns überhaupt körperlich betätigen. Und ich bekam auch Boxunterricht. Wir hatten einen Punching Ball, einen sogenannten Übungsball zum Boxen zu Hause hinten im Garten. Und da wurde ich von einem Herrn Schröder regelmäßig unterrichtet, wie man das macht. Auch Jiu-Jitsu wurde gelernt. Mein Vater war ein guter Boxer und ein guter Jiu-Jitsu-Kämpfer. Und er wollte, dass wir das Gefühl haben der Sicherheit, wenn mal etwas ist, dass man sich auch körperlich wehren könnte. Ob das sinnvoll war oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber das hat ein gewisses Interesse erzeugt, auch vom Boxen. Zum Beispiel habe ich mich sehr interessiert für die Boxkämpfe von Max Schmeling gegen Joe Louis. Und das durfte ich eigentlich nicht mithören. Ich hatte mir aber ein Detektorradio selber gebaut, mit dem man ganz leise mit Kopfhörer im Bett mithören konnte. Und trotzdem, dass eigentlich mitten in der Nacht war, denn in New York war das abends und das war bei uns, war es ja schon mitten in der Nacht früh, habe ich mir meinen Wecker gestellt und habe das dann mitgehört, diese Boxkämpfe, wo Schmeling dann auch bei dem einen Joe Louis tatsächlich besiegt hat.
Ja,
und das war ungeheuer aufregend. Und ich wusste, dass Schmeling bei uns in der Gegend wohnt. Und mit meinem Freund Peter Brunn sind wir dann noch zwei Wochen ungefähr, sonntagmorgens mal losgezogen zum Haus von Max Schmeling. Und aufgemacht wurde uns, es war wahrscheinlich viel zu früh an einem Sonntagmorgen, von einer sehr schönen Dame in einem Morgenrock, das war Annie Ondra, die Filmschauspielerin, die ich offensichtlich geweckt hatte. Und wir erzählten, wir möchten gerne ein Autogramm haben von ihrem Mann, von Max Schmeling. Der erschien dann auch und fand das sehr lustig, dass da zwei Jungs am Sonntagmorgen ankam und von ihm Autogramm, und wir bekamen auch das Autogramm. Das habe ich übrigens bis heute noch in meinem Autogrammalbum. Eine Trophäe. Und was die Olympischen Spiele betraf, war ich natürlich nicht zu halten. Ich ging zu den Vorkämpfen der Leichtathletik, wo damals Jesse Owens schon in den Vorkämpfen beinahe einen neuen Weltrekord lief. Das habe ich in das Programmheft, das ich noch heute besitze von den Olympischen Spielen, mit meiner kindlichen Handschrift genau eingetragen. Ich hatte auch eine Stoppuhr, mit der ich selber abstoppen konnte. Die ging aber nicht so genau wie die von den Offiziellen. Also bei mir war es 2:04, bei denen war es 2:02. Aber vielleicht hatte er Rückenwind. Jedenfalls war ich sehr begeisterter Verfolger dieser Vorkämpfe. Und dann bin ich auch zum Endspiel der Fußball-Olympiade gegangen. Also das war Österreich gegen Italien. Und wenn ich mich nicht irre, hat Italien gewonnen. Aber da kann ich mich irren. Das würde ich nicht beschwören. Aber es war ein sehr aufregendes Spiel im Olympiastadion. Ich bin da alleine hingegangen, denn meine Eltern hätten mir das bestimmt nie erlaubt.
Es gibt ja Berichte von Menschen, die natürlich viel älter waren als Sie damals. Journalisten, Engländern, Ausländern, die um 36 in Berlin waren und begeistert von der Atmosphäre, von der Aufbruchsstimmung, von dem, was sozusagen dieses Deutschland da irgendwie zu Wege gebracht hat. Wie ist das mit der Erinnerung? Ich meine, Sie waren ja tatsächlich da, im Unterschied zu allen Historikern, die uns irgendwas aus Büchern vorlesen.
Es ist sehr schwer für mich, darüber wirklich einen Eindruck zu vermitteln. Die Zeit ist zu lange her. Man hat inzwischen zu viel gehört, was da wirklich vorgegangen ist. Und das beeinflusst natürlich das Gedächtnis ungeheuer. Ich müsste sagen, mir selbst ist verhältnismäßig, Gott sei Dank, wenig geschehen. Ich merkte nur einige Indizien, die mir auffielen. Plötzlich waren in Berlin die sogenannten Stürmerkästen verschwunden. Es war ja an vielen Ecken, waren ja diese Glaskästen an Autobushaltestellen, wo die größte antisemitische Zeitung damals, das war der Angriff, publiziert wurden, sodass jeder sie möglichst lesen kann, mit diesen üblen Karikaturen von Juden und diesen Gräuelgeschichten, die da immer drin standen, um eben die Bevölkerung aufzuhetzen gegen die Juden. Es war eine antisemitische Hetze sondergleichen. Und das war schon für mich auch als 12-, 13-Jähriger erschreckend zu sehen. Wenn ich morgens in die Schule ging, stand ich ja vor so einem Kasten und unwillkürlich guckte man doch hinein. Plötzlich, kurz vor Anfang der Olympischen Spiele, verschwanden diese Kästen. Und nirgendswo in Berlin, wo vorher öfter mal Geschäfte angeschmiert gewesen waren mit "Kauft nicht beim Juden", wie bei der 1. April, bei dem berühmten Boykott 1933, das gab es auch später noch, all sowas verschwand. Es sah so aus, als ob es Antisemitismus offiziell in Deutschland von 1936, wenigstens in Berlin, nicht gäbe. Das ist mir sehr aufgefallen. Außerdem fiel mir auf, dass die Neger, die bei den Olympischen Spielen bei dem Team von den Amerikanern, ja, die großen Läufer.
Afroamerikaner, waren, wie man heute sagt.
Ja, die wurden eigentlich von den Deutschen etwas gemieden. Ich fuhr nämlich im Autobus vom Olympiastadion zurück in die Stadt und hinten auf dem Autobus waren zwei dieser großen Negerathleten. Einen erkannte ich, das war Hugh Metcalf, hieß der. Das war ein Läufer von der 4x100-Meter-Staffel. Und da ich fließend Englisch sprach, meine Mutter war ja Anglophil und wir hatten immer eine Engländerin bei uns zu Hause und ich war zweisprachig aufgewachsen, sprach ich die an und sagte, may I help you? Are you going to Berlin? Und die waren sehr erstaunt und sagten, well, that's terribly nice, you know. Wir haben schon einige Leute gefragt und kein Mensch gibt uns auch nur Antwort. Ja, wir würden gerne wissen, wie man denn von hier in die Mitte der Stadt kommt. Wir wollten uns mal den berühmten Kurfürstendamm anschauen. Aber ich dachte, ja, das ist gar kein Problem, ich fahre mit Ihnen dahin. Das ist sowieso auf meinem Weg und das machen wir zusammen dann. Und das war natürlich ein wunderbares Erlebnis. Ich da als 13-jähriger Junge mit diesen riesigen schwarzen Amerikanern durch die Straße. Und wir wurden von allen Leuten etwas misstrauisch angeschaut. Das hat mich sehr verwundert. Was hatte man eigentlich gegen diese Neger? Es war dieser selbe Vorurteil gegen Andersrassige, der das damals eben die Grundlage auch für den Antisemitismus darstellte. Daran kann ich mich erinnern. Sonst blieb ich davon verschont, glücklicherweise. Und im Gegenteil, manchmal hatte ich ganz erstaunlich erfreuliche Erlebnisse. Ich fuhr einmal mit meinem Fahrrad in Dahlem nachts da in der Gegend vom Roseneck und meine Lampe am Fahrrad war vor Wochen abgebrochen. Der Halter der Lampe vorne, des Scheinwerfers, war abgebrochen. Und ich fuhr im Dunkeln. Und dann hielt mich ein Schutzmann an und sagte, sag mal, du hast ja keine Lampe vorne. Weißt du nicht, dass das streng verboten ist? Komm mal mit. Steig jetzt ab und komm mit. Und dann guckte er mich an und sagte, sag mal, du bist doch der kleine Levin von nebenan von uns. Fällt dir nichts Besseres ein, als so einen Unfug zu machen? Jetzt nimm dein Rad und geh schnell nach Hause und ich habe nichts gesehen. Das war sehr anständig. Er hätte mich ganz schön und meinen Vater in eine sehr unangenehme Situation bringen. Sowas wurde sofort geahndet und wurde natürlich bei Juden ganz besonders schwer, fiel das ins Gewicht. Nun hatten wir eben dieses Polizeirevier direkt neben uns auf der Zizilienallee. Und das war wieder so ein Fall, dass nach Göringschem Wort, wer Jude ist, bestimme ich, der Polizeidirektor von Berlin-Dahlem war zwar ein überzeugter und bösartiger Nazi, aber nicht, wenn es die Familie Levin anbelangte. Das waren seine Nachbarn. Und die war davon ausgenommen. Merkwürdige Erlebnisse. Sowas konnte man immer mal wieder erleben. Glücklicherweise blieb mir das Umgekehrte erspart.
Mich hat vorhin interessiert, als Sie erzählt haben, Sie haben also Autogramme gesammelt. Sie haben auch Programme gesammelt von Konzerten, aber offensichtlich auch Sportprogramme. Und Sie haben ja später dann als Primarius des LaSalle-Quartetts selbst in die Kulturgeschichte massiv eingegriffen. Haben Sie sich immer als beides gefühlt, als jemand, der sozusagen in der Kunstwelt eine Rolle spielen würde, aber der auch gleichzeitig seine Zeit, die er erlebt hat, fast dokumentieren kann, fast archivarisch dokumentieren kann, wenn Sie so wollen?
Ich möchte beinahe meinen, das Letztere war mir beinahe wichtiger. Ich habe alle Programme gesammelt vom ersten Tag, in dem ich in Konzerte ging, also das Programm vom Calvé-Quartett und die ersten Opernaufführungen, die ich in Berlin gehört habe und die Konzerte im Kulturbund. Die habe ich nicht nur gesammelt, ich habe sie aufgehoben und sie waren mir so wichtig, dass ich sie bei unserer Auswanderung aus Deutschland mitgenommen habe nach Palästina. Und aus Palästina habe ich sie mitgenommen, als ich nach New York an die Juilliard School zum Studium gefahren bin. Von da zu unserem ersten Quartett in Residence Job nach Colorado, von da nach Cincinnati und von Cincinnati jetzt wieder nach Basel, wo wir inzwischen wohnen. So wichtig ist mir das. Ich habe sie alle und zeige sie auch sehr gerne den interessierten Zuhörer oder Verfolger meiner Aktivitäten. Sie sind mir bis heute ein wichtiges Indiz meines Interesses. Dass ich selber dann in die Musikgeschichte in irgendeiner Weise vielleicht bedeutungsvoll eingegriffen habe oder beigesteuert habe, das war nur eben so Akzidenz. Das ist geschehen. Da mache ich mir nichts, tue ich mir nichts zu gut drauf.
Walter Lewin und das LaSalle-Quartett. Sie hörten den dritten Teil der musikalischen Biografie von Walter Lewin unter dem Titel Die Bar Mitzwa, das Calvé-Quartett und Olympia 1936. Die Musikeinspielungen in dieser Sendung waren der dritte Satz aus Ludwig van Beethovens Streichquartett E-Moll, Opus 59, Nummer 2, zunächst gespielt vom Calvé-Quartett mit Joseph Calvé, erster Violine, Daniel Gulewitsch, zweiter Violine, Leon Pascal, Viola und Paul Maas, Cello, in einer Aufnahme aus dem Jahr 1939. Und danach den gleichen Satz noch einmal gespielt vom LaSalle-Quartett, in einer Aufnahme aus dem Jahre 1961. Danach hörten Sie den dritten Satz aus Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Violine und Orchester Nummer 5 in A-Dur, Köchelverzeichnis 219, gespielt von Jascha Heifetz mit dem London Symphony Orchestra unter Sir Malcolm Sargent in einer Aufnahme vom 19. Mai 1951. Am Schluss dieser Sendung steht, wie schon in den vergangenen Sendungen, ein ganzes Werk vom LaSalle-Quartett eingespielt. Wir bringen heute einen Mitschnitt, der bislang weder auf Platte noch im Rundfunk je gesendet wurde. Es ist der Mitschnitt aus einem Konzert in Cincinnati, der amerikanischen Residenzstadt des Quartetts über 35 Jahre lang, aufgenommen am 5. November 1963. Walter Lewin selbst führt in das Werk ein.
Das Stück, das Sie jetzt vom LaSalle-Quartett hören werden, ist das Quartett Opus 76 Nummer 6, also ein sehr spätes Quartett von Joseph Haydn in S-Dur. Es wird relativ selten gespielt. Es ist nicht eins der Quartette, das einen Namen hat, so wie das Vogelquartett oder das Lerchenquartett oder das Froschquartett. Das sind ja alles unechte Namen, die hat Haydn den Quartetten überhaupt nicht gegeben. Aber die Spieler heute bevorzugen die Quartette, die Namen haben. Und so werden von den 82 oder etwa Haydn-Streichquartetten nur ungefähr 20 höchstens gespielt, immer wieder dieselben. Auch junge Quartette wollen immer wieder dieselben Stücke spielen. Wir nicht. Wir haben uns ganz bewusst die Stücke ausgesucht von Haydn, die selten gespielt wurden und die zum Teil von einer phänomenalen Faktur sind. Da sind die allerbesten Streichquartette dabei, die kaum jemand kennt. Und dazu gehört das Opus 76 Nummer 6. Ein ganz ungewöhnliches Stück, das gleich mit einem Variationssatz anfängt. Ganz gegen die Regel, die vier Sätze sind in jeder Beziehung ungewöhnlich. Der letzte Satz ist von einer rhythmischen Schwierigkeit, dass man selbst als gewiefter Quartettspieler sehr aufpassen muss, dass man da nicht rauskommt. Und ich hoffe, dass wir bei der vorliegenden Aufführung nicht gerade rauskommen. Das wäre allerdings etwas unangenehm. Thank you.
Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie. Zum Schluss der dritten Folge unserer Sendereihe hörten Sie Joseph Haydns Streichquartett Opus 76 Nummer 6. Er spielte das LaSalle-Quartett mit Walter Lewin, erste Geige, Henry Meyer, zweite Geige, Peter Kamnitzer Viola und Jack Kirstein Cello. Aufgenommen bei einem Live-Konzert in Cincinnati am 5. November 1963. Die nächste Folge der Gespräche mit Walter Lewin hören Sie heute in 14 Tagen.